Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Donnerstag, der 12. Juni, das sind unsere Themen. Der Absturz einer Air India-Maschine mit 242 Menschen an Bord. Was zur Stunde bekannt ist, gleich zuerst. Dann die Aufregung um das iranische Atomprogramm. Die Verhandlungen zwischen Teheran und Washington kommen nicht vom Fleck. Auch europäische Staaten verlieren die Geduld. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Die Mehrwertsteuer soll erhöht werden, ebenso die Lohnbeiträge. Das entscheidet der Ständerat. Unter Dach ist das Finanzierungskonzept von Mitte Links aber noch nicht. Und seltene Erden als politisches Druckmittel. China hat die Ausfuhr dieser Metalle eingeschränkt, mit Folgen auch für Schweizer Unternehmen.
Die Firmen sagen uns, dass sie im Moment noch versorgt sind. Das liegt daran, dass sie Lager aufgebaut haben und für 3 bis 6 Monate aus diesen Lagern sich selber versorgen können. Sie sagen aber auch, wenn die Exportbeschränkungen andauern, dann wird es knapp.
Sagt Jean-Philippe Kohl vom Industrieverband Swissmem. Wie der Bund Engpässe verhindern will, wie Chinas Marktmacht entstanden ist und wie das Land diese politisch zu nutzen weiß, das klären wir in unserem Schwerpunkt. Kurz nach dem Start in Ahmedabad ist ein Dreamliner der Air India in ein bewohntes Gebiet abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Bis zur Stunde wurden nach Angaben der Polizei mehr als 200 Tote geborgen. Auslandredaktorin Veronika Meyer fasst die vorliegenden Informationen zusammen.
Das Passagierflugzeug der Air India war kurz nach 13.30 Uhr Ortszeit vom Flughafen der Stadt Ahmedabad im Westen Indiens gestartet. Mit Ziel London. An Bord waren nach Angaben der Fluggesellschaft Passagiere aus Indien, Großbritannien, aus Kanada und Portugal sowie 12 Crewmitglieder. Kurz nach dem Start, das Flugzeug hatte kaum richtig abgehoben, verlor es schnell wieder an Höhe und stürzte in ein bewohntes Gebiet, unter anderem offenbar in ein Studierendenwohnheim. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks dort oder auch in der Nähe der Absturzstelle aufgehalten haben, ist nicht klar. Allein unter ihnen soll es aber mindestens 5 Todesopfer und Dutzende Verletzte gegeben haben. Videos, die im Internet kursieren, zeigen dichten schwarzen Rauch. Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um eine Boeing des Modells 787 Dreamliner. Der indische Premierminister Narendra Modi sprach von einer Tragödie, die fassungslos mache. Aus diversen Ländern, etwa aus der Schweiz, kamen Beileidsbekundungen und Anteilnahme. Auch Nachbar Pakistan, mit dem sich Indien unlängst auf scharfem Konfrontationskurs befunden hatte, schickte tröstende Worte. Was zum Absturz des Flugzeugs geführt hat, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen sind im Gang.
Weitere wichtige Ereignisse des Tages nun in der Nachrichtenübersicht mit Marco Koller. Für die Polizei in Norwegen waren Schusswaffen bis anhin nur in speziellen Situationen erlaubt. Das ändert sich nun aber.
Im norwegischen Parlament hat eine Mehrheit dafür gestimmt, dass Polizistinnen und Polizisten künftig eine Schusswaffe tragen dürfen. Mitte und linke Parteien, die zuvor gegen eine Bewaffnung der Polizei waren, haben ihre Meinung geändert, nachdem sich die linke Regierung für das Tragen von Waffen ausgesprochen hatte. Die Regierung muss nun ein Gesetz ausarbeiten. Die Polizei hatte die Bewaffnung selber gewünscht, wegen der veränderten Bedrohungslage in Norwegen. Die Ukraine und Russland haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. «Es handle sich um kranke und schwer verwundete Soldaten», schrieb der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Austausch. Konkrete Zahlen nannten beide Seiten aber auch diesmal nicht. Es war der dritte Austausch in dieser Woche. Bei direkten Verhandlungen Anfang Monat in Istanbul hatten Vertreter der Ukraine und Russlands vereinbart, dass jeweils 1200 Gefangene ausgetauscht werden sollen. In die Schweiz nun. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat 5 Millionen Franken Soforthilfe für das Walliser Dorf Platten bewilligt. Den Solidaritätsbeitrag für die Gemeinde im Lötschental, die von einem Bergsturz verwüstet wurde, hatte der Bundesrat vor knapp einer Woche beschlossen. Das Geld soll für Sofortmaßnahmen eingesetzt werden, die nicht durch Versicherungen oder Subventionen abgedeckt sind und für Menschen, die in besonders schwierigen Situationen sind.
Bei RSI, dem Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz, werden weitere Stellen abgebaut.
Zusätzliche 37 Vollzeitstellen werden gestrichen bis im nächsten Jahr. Das teilt RSI mit. Das solle Einsparungen von 7 Millionen Franken ermöglichen. Soweit wie möglich werde der Stellenabbau über die natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen gesteuert. Es werde aber auch Entlassungen geben. Schon für das aktuelle Jahr hat RSI 15 Vollzeitstellen abgebaut, um 5 Millionen Franken zu sparen. Wie Radio SRF gehört auch RSI zur SRG. Heute hat in Lausanne das 77. eidgenössische Turnfest begonnen, das ETF. 65.000 Turnerinnen und Turner aus über 1.400 Vereinen messen sich dort bis am Sonntag in einer Woche. Wettkämpfe gibt es nicht nur in den klassischen Turndisziplinen wie Reck oder Barren, sondern auch in der Leichtathletik sowie in Ball- und Teamsportarten. Sportlicher Höhepunkt ist der Mehrkampf der Kunstturnerinnen und Kunstturner. Das eidgenössische Turnfest findet alle 6 Jahre statt und ist der grösste Breitensportanlass der Schweiz. Vom Turnsport nun zum Fußball. Die Schweizer Stürmerin Ramona Bachmann wird an der Heimeuropameisterschaft nicht auf dem Feld stehen. Sie hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der Schweizerische Fußballverband mitteilt. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen beginnt am 2. Juli mit dem Eröffnungsspiel in Basel. Und noch Radsport. Marlene Reusser hat den Auftakt der Tour de Suisse der Frauen für sich entschieden. Die Bernerin hat die erste Etappe in Gstaad gewonnen, im Zweiersprint gegen die niederländische Vorjahressiegerin Demi Vollering. Dann die Börsendaten von 18.06 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.323 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York hingegen fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 94,07 gehandelt und der Dollar zu 81,28.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Marco Koller?
Morgen wird es meist sonnig. Im Lauf des Nachmittags und am Abend gibt es vor allem über den Bergen lokale Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen in der ganzen Schweiz zwischen 30 und 34 Grad.
Der Gouverneursrat der UNO-Atombehörde IAEA wirft dem Iran vor, mit seinem Nuklearprogramm gegen internationale Verpflichtungen zu verstoßen. Das klingt nicht besonders spektakulär, denn das weiß alle Welt seit längerem. Trotzdem ist diese Resolution der IAEA ein erster und wichtiger Schritt, um den Druck auf Teheran zu erhöhen. Und ein Zeichen dafür, dass auch europäische Länder die Geduld verlieren. Die Analyse von Fredrik Steiger.
Um das iranische Atomprogramm herrscht gerade reichlich Aufregung. Während Washington mit Teheran verhandelt, drängt die israelische Regierung erneut auf Militärschläge gegen den Iran und dessen Atomanlagen. Derweil wird bei der UNO und deren Atombehörde IAEA zunehmend erbittert gestritten. Zunächst zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Sie dauern nun schon seit Anfang März und kommen nicht vom Fleck. Irans oberster geistlicher Führer Ali Khamenei will zwar verhandeln, doch keinen Millimeter nachgeben. Vielmehr auf Zeit spielen, darauf hoffend, so US-Präsident Donald Trump von den angedrohten Militärschlägen abzubringen. Trump merkt das mittlerweile und reagiert gereizt. Von einem großartigen neuen Atomabkommen spricht er nicht mehr, nachdem er in seiner ersten Amtszeit jenes von 2015 aufgekündigt hat. Immerhin soll am Sonntag eine weitere Verhandlungsrunde stattfinden, die Erwartungen sind bescheiden. Stattdessen spielt die Musik nun bei der UNO-Atombehörde in Wien. Dort wird seit Jahren um eine Resolution gerungen wegen Irans Verstößen gegen den internationalen Atomsperrvertrag und die unzureichende Kooperation mit der IAEA. Doch bis heute wurde ein Beschluss auf die lange Bank geschoben, weil auch westliche Staaten hofften, den Iran mit Hinterzimmerdiplomatie zum Einlenken zu bewegen. Diese Hoffnung ist nun offenbar tot. Die Iran-kritische Resolution wurde deutlich verabschiedet, jedoch gegen die Stimmen Chinas und Russlands. Das iranische Atomprogramm könnte nun zum Thema im UNO-Sicherheitsrat werden. Dort dürften indes wiederum Peking und Moskau per Veto Strafmaßnahmen gegen Teheran blockieren. Dennoch reagiert der Iran nun empört auf die Resolution und trotzig, indem er ankündigt, eine weitere Urananreicherungsanlage in Betrieb zu nehmen. Von Nachgeben keine Spur. Die drei westlichen Länder, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die anders als die USA dem Atomabkommen noch immer angehören, haben aber noch einen weiteren Pfeil im Köcher, um den Druck auf das Mullah-Regime zu erhöhen. Sie könnten einen im Atomabkommen von 2015 vorgesehenen Snapback, also Zurückschnappmechanismus, auslösen. Damit treten sofort sämtliche UNO-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft. Nützt auch das nichts, wäre man bei Militärschlägen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu favorisiert sie schon lange. Trump schließt sie nicht aus und Khamenei fürchtet sie, weil seine Luftabwehr arg geschwächt ist. Doch eine Lösung wären sie nicht. Teherans Atomprogramm ließe sich zwar bremsen, aber nicht stoppen. Die wichtigsten Anlagen sind tief verbunkert. Und um zu verhindern, dass der Iran imstande ist, Atombomben zu bauen, ist es längst zu spät.
Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der 13. AHV-Rente, mit der Dominanz Chinas im Geschäft mit seltenen Erden, mit den Russland-Beziehungen des Schweizer Geheimdienstes, mit der Wirtschaftspolitik des argentinischen Präsidenten und mit der Forschung zum Permafrost in der Schweiz. Die 13. AHV-Rente soll nicht nur über die Mehrwertsteuer finanziert werden, sondern auch über Lohnbeiträge. Das hat eine Mehrheit von Mitte Links heute im Ständerat beschlossen. Das Finanzierungskonzept sieht nicht nur höhere Beiträge für die 13. AHV-Rente vor, sondern gleich auch für eine Mitte-Initiative. Diese will beiden Ehepartnern eine volle AHV-Rente sichern. Gescheitert ist im Ständerat eine bürgerliche Lösung. Diese könnte aber im Nationalrat folgen. Dort droht dem Finanzierungskonzept von Mitte Links der Absturz. Aus dem Bundeshaus berichtet Andreas Stüdli.
Wenn in National- und Ständerat die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und Mitte zusammenspannen würden, hätten sie stets eine Mehrheit. Bei der Finanzierung der 13. AHV-Rente hat sich aber ein Modell von Mitte und SP durchgesetzt, mit Unterstützung der Grünen. Und zwei Stimmen von Pascal Brullis und Joanna Gappani aus der FDP, welche das Finanzierungskonzept von Mitte Links unterstützt haben. Auf der anderen Seite haben zwei Mitte-Ständeräte das Finanzierungsmodell der eigenen Partei abgelehnt. Einer davon ist Fabio Regazzi. Er ist am rechten Flügel der Mitte einzuordnen und sagt nach der Debatte:
Dieser Kompromiss gefällt mir überhaupt nicht. Es gibt unterschiedliche Elemente, die meines Erachtens schlecht sind. Die Lohnbeiträge-Erhöhung, das geht überhaupt nicht. Und auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer ist problematisch.
Dass sich die FDP und die SVP nach der Annahme der 13. AHV-Rente vor gut einem Jahr gänzlich gegen eine Zusatzfinanzierung ausgesprochen hatten, sei es durch Steuern oder Lohnbeiträge, hält der Präsident des Gewerbeverbands für eine verpasste Chance für das bürgerliche Lager.
Und jetzt hoffen wir, dass im Nationalrat das nicht durchkommt und dass wir das nochmal aufnehmen müssen,
sagt Regazzi. Ähnlich tönt es bei FDP-Ständerat Damian Müller.
Man muss nochmals darüber befinden, weil der Volksauftrag ist klar, die 13. AV zu finanzieren. Und jetzt wurde noch zusätzlich eine Initiative finanziert, die vom Volk noch gar nicht angenommen wurde. Und das ist aus meiner Sicht auch staatspolitisch ein absoluter Fauxpas, der heute passiert ist mit der Mehrheit Mitte Links.
Die Hoffnung der unterlegenen Bürgerlichen im Ständerat, dass das Finanzierungskonzept von Mitte Links im Nationalrat scheitert, ist nicht unbegründet. Im Ständerat haben die SP, die Grünen und die Mitte zusammen eine Mehrheit, im Nationalrat nicht. Also wären sie auf die Stimmen der Grünliberalen angewiesen. Damit können sie aber kaum rechnen. Der grünliberale Nationalrat Patrick Hessig sagt:
Wir werden uns seitens GLP nicht für eine Lösung aussprechen, die mehr Lohnbeiträge brauchen für so eine Finanzierung. Wir sind ganz klar der Ansicht, dass wir die Jungen nicht noch mehr belasten dürfen. Wir müssen auf die nächste Generation schauen. Es ist unverantwortlich, dies nach einer 13. AHV jetzt nochmals so zu tun.
Wenn das vom Ständerat beschlossene Finanzierungsmodell im Nationalrat scheitern würde, hätten die bürgerlichen Parteien also eine zweite Chance, doch noch ein anderes Konzept vorzulegen. Allerdings droht in diesem Fall, dass die 13. AHV-Rente in den nächsten Jahren ohne Gegenfinanzierung ausbezahlt wird und damit der AHV-Fonds massiv schrumpft. Dennoch würde SVP-Ständerat Hannes Germann eine Ablehnung im Nationalrat begrüßen.
Ja, es wäre mindestens eine gute Sache, denn dann müsste der Bundesrat auch noch einmal über die Bücher gehen. Er hat sich ja jetzt bis jetzt sehr einfallslos gezeigt. Aber wir haben es auch heute in der Diskussion gehört. Mit der Lebensarbeitszeit, die es künftig zu berücksichtigen gilt, hätte man einen Ansatzpunkt, der dann nicht gleich Abwehrreflexe auslöst, wie wenn man von Rentenalter 67 oder gar 70 spricht.
Wenn das Finanzierungskonzept für die 13. AHV-Rente und die Mitte-Initiative im Nationalrat scheitert, dann erhöht das den Druck auf den Bundesrat. Bundesrätin Elisabeth Bumschneider müsste dann wohl eine tiefergreifende AHV-Reform vorlegen, als sie es bislang skizziert hat. Davor warnt SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard.
Ich weiß, dass einige Politikerinnen und Politiker wollen eine Strategie versuchen, der leeren Kassen bei der AHV. Ich weiß das. Aber diese Politikerinnen und Politiker werden den Druck erleben, nicht der Bundesrat, weil man kann nicht so mit der AHV politisieren.
Der Poker um die AHV-Finanzen geht weiter. Und trotz der Warnung des Präsidenten des Gewerkschaftsbundes ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Bürgerlichen im Nationalrat siegen.
Der Zollstreit zwischen den USA und China hat inzwischen weitreichende Folgen für den globalen Handel. So hat China Anfang April beschlossen, sogenannte seltene Erden nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zu exportieren. Seltene Erden, das sind Rohstoffe, die beispielsweise in der Hightech-Industrie verwendet werden oder in der Autoindustrie. Inzwischen klagen westliche Firmen bereits über Engpässe bei diesen wichtigen Rohstoffen, weil China den Export stark einschränkt. Entsprechend versuchen die USA, aber auch die EU und die Schweiz mit China eine Lösung zu finden. US-Präsident Donald Trump verkündete gestern, man habe sich im Grundsatz geeinigt auf eine Lockerung der Exportbeschränkungen. Aus China tönt es heute etwas unverbindlicher, beide Seiten hätten Fortschritte gemacht. Die Hintergründe von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Die seltenen Erden sind nicht so selten. Sie kommen vielerorts auf der Welt vor. Allerdings verarbeitet werden diese Rohstoffe fast ausschließlich in China, erklärt Dennis Bastian von der Deutschen Rohstoffagentur in Berlin.
Da ist eigentlich der Flaschenhals. Viele Rohstoffe werden in der ganzen Welt gefördert, werden aber dann zu einem großen Teil nach China transportiert und dort weiterverarbeitet.
Mit der Folge, dass China nun am längeren Hebel sitzt und seit Anfang April kontrolliert, wohin und an wen seltene Erden exportiert werden. Das gilt nicht nur für die Rohstoffe, sondern auch für Halbfabrikate, in denen diese Rohstoffe drin sind. Also beispielsweise leistungsfähige Magnete, wie sie in der Autoindustrie verwendet werden. Und nun spüren erste Firmen im Westen die Folgen dieser Exportkontrollen. Gewisse Waren werden knapp. Das gilt auch für Schweizer Unternehmen, betont Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor vom Verband der Schweizer Maschinen- und Metallindustrie.
Die Firmen sagen uns, dass sie im Moment noch versorgt sind. Das liegt daran, dass sie Lager aufgebaut haben und für 3 bis 6 Monate aus diesen Lagern sich selber versorgen können. Sie sagen aber auch, wenn die Exportbeschränkungen andauern, dann wird es knapp.
Kommt hinzu, dass viele Schweizer Unternehmen Zulieferbetriebe für die Autoindustrie sind. Und wenn es bei den grossen Herstellern harzt, spüren das auch die hiesigen Firmen.
Wenn gewisse Komponenten nicht eingebaut werden können, kann das Auto nicht ausgeliefert werden. Und das trifft dann auch uns als Zulieferer in der Schweiz.
Deswegen ist die Schweiz bei den chinesischen Behörden vorstellig geworden. In mehreren bilateralen Gesprächen habe der Bund auf die negativen Auswirkungen hingewiesen, schreibt das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft SECO auf Anfrage. Konkret erreicht habe man Folgendes.
Wir haben uns für eine beschleunigte Behandlung der Exportlizenzanträge eingesetzt. In einigen Fällen sind die Ausfuhrbewilligungen inzwischen auch erteilt worden, in anderen läuft die Behandlungsfrist von maximal 45 Arbeitstagen noch.
Damit scheint es, dass Unternehmen nun wieder gewisse Mengen in China beziehen können. Und zusammen mit dem Material am Lager dürften sich für den Moment die grössten Engpässe verhindern lassen. Im Gegensatz etwa zur EU hat die Schweiz zudem mit China ein Freihandelsabkommen. Allerdings ist dieser Vertrag im aktuellen Fall nur bedingt ein Vorteil. Künftig aber will der Bund die Frage der seltenen Erden klären. Und zwar dann, wenn das Abkommen erneuert wird. Hier stehen die beiden Länder aber erst ganz am Anfang der Verhandlungen. Der Fall der seltenen Erden zeigt aber noch etwas Grundsätzliches. Lange haben die Unternehmen die nötigen Rohstoffe auf dem freien Markt bezogen. Aber dieses Prinzip funktioniere heute nicht mehr für alle Rohstoffe, beobachtet Dennis Bastian von der Rohstoffagentur in Berlin, die auch die deutsche Regierung berät.
Jahrelang war es eigentlich gang und gäbe, dass Rohstoffe werden auf dem Weltmarkt eingekauft und der günstigste Produzent, da bezieht man halt auch die Rohstoffe her. Und das, so dieser ganze Grundstoffindustrie ist vor allen Dingen in den westlichen Ländern zurückgefahren worden und China hat den Platz auch eingenommen.
Mit dem Resultat, dass der Westen bei vielen Rohstoffen nicht mehr an China vorbeikommt. Bei Kupfer und Lithium hat China eine dominierende Stellung. Bei den seltenen Erden faktisch das Monopol.
Der Bericht von Matthias Heim. Wer seltene Erden braucht, kommt also an China nicht vorbei. Zwar gibt es solche Rohstoffe auch in anderen Ländern. Seltene Erden sind, wie gehört, nicht selten. Aber China verfügt eben auch über die nötigen Verarbeitungskapazitäten. Wie kam es zu dieser Marktdominanz? Das hat mir unser Korrespondent Samuel Emch erläutert.
Dazu kam es, weil der Westen dieses dreckige Geschäft China überlassen hatte in den 1990er Jahren. Damals investierte China und fuhr die Produktion hoch. Gleichzeitig schlossen in den USA und in anderen Ländern Produktionsanlagen wegen der Umweltbelastung. Vor allem bei der Reinigung und Aufbereitung der seltenen Erden entstehen giftige, teils radioaktive Abfälle. Gewisse Projekte außerhalb Chinas wurden in den 1990er Jahren auch aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt und so dominiert eben China seit Beginn der Nullerjahre eigentlich diesen Markt.
Aber solange China lieferte, hat man im Westen diese große Abhängigkeit nicht wahrhaben wollen.
Tatsächlich war diese Abhängigkeit und auch das kriminelle Banden im Süden Chinas dieses Geschäft lange prägten, kein Grund, sich von China abzuwenden. Eine Einstellungsänderung gab es 2010 kurzzeitig im Konflikt mit Japan um ein paar unbewohnte Inseln, setzte China das erste Mal die seltenen Erden als wirtschaftliches Druckmittel ein. Während 2 Monate belieferte man Japan nicht mehr und das war dann ein Weckruf. Da reagierten zum Beispiel die USA, sie nahmen die stillgelegte Mine wieder auf und in Betrieb. Japan begann, die Stoffe zu bunkern und investierte in Australien und Malaysia, um eben neue Wertschöpfungsketten aufzubauen. China hingegen flutete der Markt dann wieder mit seltenen Erden, die Preise fielen. In den USA war der Abbau und die Aufbereitung nicht mehr rentabel und so schloss die Mine nur ein Jahr nach der Eröffnung wieder. Und eben deshalb dominiert China diesen Markt bis heute.
Also die seltenen Erden sind ein mächtiges Druckmittel Chinas für die Industriepolitik, aber auch generell für die globale Machtpolitik.
Für China sind die seltenen Erden eine strategische Ressource und damit sicher auch ein Joker eben im globalen Handel. Die Marktmacht spürt der Westen jetzt gerade. China, das sich immer als Verteidiger der globalen Lieferketten präsentiert, ist dafür verantwortlich, dass Fabriken in Europa und den USA einen Stillstand fürchten. China gerät damit auch in einen gewissen Rechtfertigungsdruck. In diesen Tagen hat zum Beispiel das Parteiorgan People's Daily einen Kommentar publiziert, der Chinas Agieren zu rechtfertigen versucht. Darin wird dargelegt, dass die neuen Exportregime zum Beispiel internationalen Standards entsprechen. Man wolle auch verhindern, dass eben seltene Erden in die Produktion von Waffen gelangten, die dann am Schluss eine Bedrohung für China sind. Ein Beispiel, der F-35-Kampfjet aus den USA benötigt pro Stück ca. 400 Kilogramm seltene Erden.
Jetzt im aktuellen Handelsstreit scheint China aber einzulenken. Im Handel mit den USA soll es ja eine Annäherung oder vielleicht sogar eine Grundsatzvereinbarung geben zur Lieferung von seltenen Erden. Weshalb jetzt?
Dass China tatsächlich wieder seltene Erden in die USA liefert, wurde von chinesischer Seite bisher nicht bestätigt. Wenn, dann wohl nur zu Herstellen von zivilen Gütern, müssen wir annehmen. Und Washington hat aber auch seit den Treffen in Genf, in denen man sich vor wenigen Wochen ja auf einige handelspolitische Dinge geeinigt hat, seither hat Washington den Druck auf Peking aufgebaut, Lieferungen von Flugzeugtriebwerken eingeschränkt, Software-Lizenzen für Mikrochips gestoppt, chinesische Studenten von den US-Universitäten verbannt. Ob das jetzt wirklich genügend war, um Peking zum Einlenken zu bringen, das wissen wir, stand jetzt noch nicht. Was wir aber zum Beispiel von europäischer Seite hören, ist, dass China wiederum mehr Exporte dieser seltenen Erden zulässt. Da sagen die Stimmen aber auch ganz klar, dass es immer nur gerade so viel Material gibt, wie für die Produktion nötig ist. Ein Lageraufbau zum Beispiel sei hier nicht möglich. Auch will China genau wissen, für was denn diese seltenen Erden verwendet werden. Sprich, man will Umgehungsgeschäfte, ein Weiterreichen in die Produktion von militärischen Gütern vermeiden auf chinesischer Seite. Die ganzen Einschränkungen von chinesischer Seite ist auch bis zu einem gewissen Grad ein Risiko für China selbst, denn die Frage stellt sich, ob Europa und die USA nun einen industriepolitischen Entscheid fällen werden und versuchen, zumindest mittel- bis langfristig, dann unabhängig zu werden in diesem Bereich von China.
China-Korrespondent Samuel Emch in unserem Schwerpunkt zu den gefragten seltenen Erden. Der Schweizer Geheimdienst hat eng mit Firmen zusammengearbeitet, die Russland nahestehen. Recherchen von SRF Investigativ brachten ans Licht, dass das Cyberteam des Nachrichtendienstes NDB mit der umstrittenen Softwarefirma Kaspersky zusammengearbeitet hatte, zwischen 2015 und 2020. Dabei sollen heikle Daten an russische Geheimdienste abgeflossen sein. Und das, obschon Partnerdienste der Schweiz mehrfach interveniert hatten und sogar damit gedroht hatten, die Zusammenarbeit mit der Schweiz zu beenden. Nun zeigt sich, die Zusammenarbeit mit Kaspersky war kein Einzelfall. Die Schweizer Geheimdienst hatte enge Kontakte zu mehreren Firmen mit einem Russlandbezug. Darüber sprach ich mit Maybrit Horlacher von SRF Investigativ. Ich habe sie zuerst gefragt, worauf sich die Recherche stützt.
Sie basiert unter anderem auf Informationen aus einem internen Untersuchungsbericht des Geheimdienstes. Das heisst, es ist das, was der NDB selbst so aufgeschrieben hat. In diesem Bericht, in den wir Einsicht hatten, listet der Geheimdienst eine Reihe von regelmäßigen Kontakten auf, die das Cyberteam pflegte in diesen fraglichen Jahren von 2015 bis 2020. Zuvor ist in dieser Liste rangiert Kaspersky, eine russische Firma, die schon länger immer wieder mit russischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht wird. Und dahinter folgen aber noch weitere Firmen mit auffälligen Bezügen zu Russland und oder Kaspersky.
Zu welchen weiteren Firmen hatte der Schweizer Geheimdienst denn nun noch Kontakt?
Es sind zwei Providerfirmen aufgelistet, wir nennen sie hier Blau und Violett. Diese betreiben in der Schweiz Rechenzentren. Nehmen wir zuerst die Firma Blau. Sie hat zwar ihren Sitz hier in der Schweiz, wurde aber unter anderem von zwei russischen Staatsangehörigen mitgegründet. Diese Providerfirma hat auch in Russland Personal gesucht, das zeigen einschlägige Foren, und der Schweizer Geheimdienst hat den Kontakt zu dieser Firma Blau in Moskau hergestellt, so steht es im Bericht. Auf Anfrage von SRF Investigativ weist die Firma Verbindungen sowohl zum NDB wie auch nach Russland zurück. Sie halte sich an alle geltenden Schweizer Gesetze.
Und die Firma, die wir Violett nennen, wie fällt diese Firma auf?
Ja, diese Providerfirma wird im Bericht als wichtigste Informationsquelle des damaligen Cyberteams bezeichnet und das hat mit ihrem Geschäftsmodell zu tun. Die Server von Violett wurden immer wieder von staatlichen Hackern benutzt für Cyberangriffe in ganz Europa. Die Firma ist, so geht es aus dem Bericht hervor, immer wieder durch, Zitat, dubiose Kunden aufgefallen und entsprechend waren die Daten von diesen Servern interessant für den NDB. Nun hatte das Cyberteam des Geheimdienstes mit der Firma Violett und mit Kaspersky eine Art Dreiecksbeziehung. Der NDB zahlte offenbar Geld an Violett und Kaspersky wurde vom NDB für diese Geldübermittlungen eingesetzt. Wofür das Geld gezahlt wurde, das bleibt offen. Die Firma hat auch auf eine Anfrage von uns nicht reagiert.
Was zeigen Ihre Recherchen generell über den Umgang des Geheimdienstes mit sensiblen Daten?
Ja, in erster Linie, dass der Schweizer Geheimdienst eine sehr risikohafte Zusammenarbeit gewählt hat. Also eine Zusammenarbeit, welche befreundete Geheimdienste offenbar stark alarmiert hat. Aus dem Geheimbericht, in den wir Einsicht hatten, geht hervor, dass zwei wichtige westliche Geheimdienste über 2 Jahre lang gewarnt haben vor der Zusammenarbeit mit Kaspersky. Sie teilten dem Schweizer Geheimdienst auch mit, dass klassifizierte Informationen abgeflossen seien an russische Geheimdienste, also hochsensible Geheimdienstdaten. Die beiden Partnerdienste, die drohten ultimativ damit, die Zusammenarbeit mit dem Schweizer NDB einzustellen. Und allein eine solche Warnung, das haben uns mehrere Experten gesagt, dürfte für den Schweizer Geheimdienst schon damals in den Jahren 2018 bis 2020 Konsequenzen gehabt haben. Also dass die befreundeten Geheimdienste eben nicht mehr alle Informationen mit der Schweiz teilten. Offen bleibt, ob den Partnerdiensten bewusst war, dass der NDB in jener Zeit nicht nur mit Kaspersky, sondern eben mit mehreren russlandnahen Firmen gearbeitet hat.
Und jetzt? Hat das Bekanntwerden dieser Verbindungen zu Russland Folgen für den Nachrichtendienst des Bundes?
Der Geheimdienst selbst nimmt auf Anfrage inhaltlich keine Stellung und schreibt, er kommentiere keine geheimen Berichte gegenüber den Medien, das Cyberteam sei unterdessen aber umfassend reorganisiert worden. Bundesrat Martin Pfister hat indes mit der Recherche konfrontiert letzte Woche eine externe Administrativuntersuchung eingeleitet. Es laufen zudem auch Strafverfahren in dieser Russland-Affäre. Die Aufsichtsbehörde über den Geheimdienst, die ABND, hat laut Recherchen Strafanzeige eingereicht. Ob auch wegen politischer Delikte ermittelt wird, das muss sich noch zeigen. Hierfür wäre eine Ermächtigung des Bundesrates nötig.
Maybrit Horlacher von SRF Investigativ. Sie recherchierte gemeinsam mit Konradin Zellweger. Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet unter srf.ch/Russland-Affäre. Echo der Zeit am Donnerstagabend. In den nächsten Minuten zeigen wir, wie in der Schweiz das Phänomen Permafrost erforscht wird und zuerst, wie in Argentinien Präsident Javier Milei und seine Sparpolitik ankommen. Milei baut ja den Staat weiter ab, er streicht die Staatsausgaben zusammen, wo er kann. So hat er eben erst beschlossen, aus der Weltgesundheitsorganisation WHO auszutreten. Zudem hat er verfügt, dass Ausländer ohne rechtlich gültige Papiere in Spitälern nur noch in Notfällen behandelt werden dürfen, was gemäß der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, gegen die Menschenrechte verstößt. Milei treibt auch seinen Kulturkampf weiter. Er macht Druck nicht nur auf Ausländerinnen und Ausländer, sondern auch auf queere Menschen etwa und auf die freie Presse. Und dennoch, die Mehrheit der Bevölkerung steht weiter hinter ihm und seiner Politik. Vor allem, weil es ihm gelingt, die Inflation zu senken. Ich habe Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado gefragt, ob die positiven Wirtschaftsdaten sich decken mit der Realität der Menschen.
Also wenn wir die Gesamtwirtschaft anschauen, hat sich die Lage verbessert. Eindeutig. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 47%, Anfang Jahr waren es noch über 200%. Die Prognosen sagen auch, dass die argentinische Wirtschaft dieses Jahr um bis zu 5% wachsen wird, erstmals seit über 10 Jahren. Die Regierung sagt auch, die Armut sei von fast 60% auf 38% gesunken. Das klingt alles sehr positiv, aber all diese Zahlen sind nur mit äußerster Vorsicht zu genießen. Es ist bekannt, dass die Regierungen in Argentinien an den Parametern des Statistikamts schrauben, damit die Zahlen eben möglichst gut aussehen. Sie spiegeln deshalb nur einen verzerrten Teil der Realität der Menschen wider. Und da sehen wir, dass die Kaufkraft immer noch sehr schwach ist und viele Argentinierinnen und Argentinier klagen über steigende Preise. Und auch die Schattenwirtschaft ist weiterhin hoch mit bis zu 50%.
Aber Milei hat ja doch einiges erreicht, etwa ein wichtiges Abkommen mit Italien zum Export von argentinischem Flüssiggas und er handelte mit dem Währungsfonds eine neue Finanzspritze aus, 20 Milliarden Dollar. Was bewirkt das?
Das wird alles sehr positiv gesehen. Den meisten Argentinierinnen und Argentiniern ist klar, dass es Investitionen von außen braucht. Nach vielen Jahren der Krise mit haushoher Inflation kann Argentinien seine Wirtschaft einfach nicht genug aus eigener Kraft ankurbeln. Da braucht es Fabriken, es braucht Jobs, es braucht mehr Exporte. Und klar, die Finanzspritze vom Internationalen Währungsfonds, das sind auch wieder Schulden. Also wichtig ist es, dass Argentinien auf Kurs bleibt und jetzt nicht wieder in eine neue Schuldenfalle tappt und immer mehr Kredite aufnimmt. Also es ist ein delikater Balanceakt. Es braucht beides, den Sparkurs und es braucht Kredite, aber eben in Massen. Und die Investitionen, die braucht's in Massen.
Wie steht's denn um die Beliebtheit Milleys?
Milleys Beliebtheit ist relativ stabil laut Umfragen bei etwa 47%. Nach seinem Kryptoskandal ging es leicht runter. Milley ist und bleibt einfach eine sehr polarisierende Figur. Und es gibt weiterhin auch Proteste gegen Milley und seine Politik. Jeden Mittwoch protestieren die Rentnerinnen und Rentner vor dem Parlament gegen die harten Sparmaßnahmen. Und in den letzten Monaten haben sich andere Bevölkerungsgruppen den Rentnern angeschlossen. Also zum Beispiel LGBTQ-Personen, junge Fußballfans, mit denen sich Milley anlegte, ehemalige Staatsangestellte, die Milley entlassen hat, als er Ministerien schloss. Also das ist inzwischen eine doch recht breite Allianz von Unzufriedenen. Aber neben Milleys Feinden und Fans gibt es auch noch eine dritte Kategorie und das sind die Politikverdrossenen, die, die durchbeißen, hart arbeiten, sagen, ich habe gar keine Zeit oder keinen Kopf für Politik. Vor einem Monat gab es in der Hauptstadt Buenos Aires Lokalwahlen und dort gewann Milleys Partei, aber die Beteiligung war ziemlich tief.
Im Oktober stehen in Argentinien Zwischenwahlen an. Was ist da zu erwarten?
Es sind Teilerneuerungswahlen im Parlament und die Erwartung ist, dass sich der Trend von der Hauptstadt fortsetzt, also dass Milley auch im Parlament national Boden gut machen wird. Zum einen, weil er den Leuten jetzt eben Zückerli bietet, wie Investitionen aus dem Ausland oder sinkende Inflationszahlen. Zum anderen, weil Milley ziemlich alternativlos geworden ist. Also diese Woche bestätigte das oberste Gericht des Landes eine 6-jährige Haftstrafe gegen Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner wegen Korruption und das Gericht erteilte ihr auch eine Amtssperre, nur wenige Tage, nachdem sie ihren Wahlkampf begonnen hatte für die Zwischenwahlen im Oktober. Also die wichtigste politische Gegnerin Milleys ist jetzt raus aus dem Rennen und die etablierten Parteien, die Kirchneristen, die Peronisten, haben es in den letzten Jahren verpasst, neue Führungspersonen aufzubauen. Zudem haben all diese Parteien Altlasten, also die haben alle in den letzten Jahren irgendetwas verbockt. Während Milleys Bewegung neu ist und sich die Hände noch nicht verbrannt hat, noch nicht genug verbrannt hat und jetzt auch noch sinkende Inflationszahlen vorweisen kann. Milley hofft, dass er sich im Oktober in beiden Parlamentskammern Mehrheiten sichern kann. Tja, und dann könnte er für den Rest seiner Amtszeit ziemlich ungebremst durchregieren,
sagt Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado. Permafrost. Seit der Katastrophe von Blatten ist dieser Begriff wieder öfters in den Schlagzeilen. Und die Frage, ob der tauende Permafrost beim Bergsturz möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Es gibt viele offene Fragen rund um den Permafrost. Antworten sucht die Wissenschaft. In der Schweiz gibt es ein Messnetz zum Permafrost mit 30 Standorten. Der höchste liegt auf über 4000 Metern. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel.
Permafrostforschung ist vergleichsweise jung. Das älteste Bohrloch im Permafrost der Schweiz stammt aus dem Jahr 1987.
Also diese Messstelle, wo wir die erste Bohrung dann im Permafrost gemacht haben in der Schweiz, ist im Engadin, die ist beim Piz Corvatsch in der Nähe eigentlich.
Das erzählt Permafrostforscher Martin Hölzle von der Universität Freiburg. Er war damals mit dabei. 60 Meter tief geht die Bohrung, die Messgeräte darin und drumherum erfassen Temperatur, Eisgehalt, Auftauverhalten und wie sich die Eisfelsmasse verformt und bewegt. Damit waren die Schweizer Forscher weltweit unter den Pionieren in der Gebirgs-Permafrostforschung. Es ist die längste Messreihe der Welt. Und seitdem haben sie ihr Messnetz immer weiter ausgebaut. Ihre jüngsten Bohrungen sind gleichzeitig auch die höchstgelegenen der Schweiz. Auf 4100 Meter, knapp unterm Gipfel der Jungfrau.
Und da haben wir Felstemperaturen, die ganzjährig um die -8 °C sind.
Sagt Marsha Phillips von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Davos. Es sind die tiefsten Temperaturen,
die momentan in den europäischen Alpen gemessen werden.
Phillips hat diese Bohrlöcher angelegt. Auf die insgesamt 30 Messstandorte in der Schweiz sind beide Forscher, Phillips und Hölzle, stolz, sagen sie. Die Fragen, die sie zurzeit am meisten umtreiben, drehen sich um Wasser. Denn anders als viele annehmen, ist die wichtigste Wirkung von Permafrost nicht, den Berg durch Eis wie mit Klebstoff zusammenzuhalten, sondern
der Permafrost hat eine versiegelnde Wirkung. Das heißt, im kalten Permafrost wird es in den Felsklüften Eis haben und dieses Eis verhindert, dass Wasser hineinfließen kann.
Fehlt das Eis, kommt Wasser in den Berg, dringt in Spalten und Ritzen ein und bringt zwei Dinge mit. Erstens Wärme.
Wir haben vielleicht einen Permafrost, der bei -2 oder bei -3 ist und das Wasser ist bei 0 Grad oder wärmer. Und das wird dann Wärme hineinbringen, was dazu führt, dass noch mehr Eis im Berg verschwinden kann.
Zweitens Druck. Mit dem Druck verhält es sich im Prinzip wie beim Tauchen, wo der Druck mit der Tiefe zunimmt. Nur eben nicht im Meer, sondern im Fels.
Ein ganz dünner Spalt, der aber sehr hoch ist, kann einen sehr hohen Wasserdruck entwickeln.
Zu beiden Punkten, Wasser und Druck, geht die Forschung gerade erst richtig los. Wasserwege im Felsen aufzuspüren, ist schwierig, ein Stück weit Glückssache. Und tatsächliche Messungen des Wasserdrucks gelingen erst seit wenigen Jahren.
Da kommt raus, dass wir zunehmend viel Wasser, vor allem in diesem eisreichen Permafrost haben. Und die Wasserdrucke zum Teil sehr hoch sind, also erstaunlich.
Das Bild von dem, was im Fels vorgeht, verändert sich dank dieser Messungen.
Aber manche Sachen sind einfach sehr schwierig zu messen. Also es ist sehr schwierig, in einer Felsmasse Wasserdruck zu messen, weil wir müssen erst wissen, ob da überhaupt Wasser drin ist und genau die Stelle zum Beispiel anbohren. Und deshalb werden jetzt immer mehr diese Prozesse auch noch modelliert mit numerischen Modellen. Weil man kann nicht alles effizient im Gelände messen.
Bei allen offenen Fragen im Detail, klar ist, die beiden Mitbringsel des Wassers, Wärme und Druck, ergeben zusammen immer mehr Instabilität im Fels. Und auch schon klar ist, diese Destabilisierung setzt häufig schon ein, bevor streng genommen die Null-Grad-Grenze erreicht ist, sagt Martin Hölzle von der Universität Freiburg.
Also wenn wir schon von -1 oder -0,5 Grad bereit sind, dann können bereits eigentlich auch solche Destabilisierungen stattfinden.
Und wenn die Temperaturen weiter steigen bis 0 Grad und mehr, dann verschwindet das Eis ganz.
Wir sehen jetzt immer mehr Standorte eigentlich, wo wir auch Messungen machen, wo dies jetzt in den nächsten Jahren eben geschieht.
Marsha Phillips ergänzt.
In den letzten 10 Jahren haben wir viel größere Veränderungen als in den ersten 10 Jahren, die wir gemessen haben.
Fragen wie, welcher Hang wird wann wie instabil, welche Felswand bricht als Ganzes und welche bröckelt langsam vor sich hin, diese Fragen sind nach wie vor sehr schwer, manche gar nicht im Vorhinein zu beantworten. Aber der Punkt, an dem die Veränderungen nicht mehr nur für die Forscher messbar sind, sondern sichtbar für jeden, der in den Bergen lebt oder unterwegs ist, dieser Punkt rückt für immer mehr Felswände, Berghänge und Täler immer näher.
Katrin Zöfel im Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 12. Juni mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Lukas Schneider, für die Nachrichten Fabienne Wüttrich und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Das ist die SRF Musikwelle und wie es der Name schon sagt, ist bei uns die Musik daheim. Gute Musik. Schon jetzt bis am 8. und dann nach der Nacht Schlag auf Schlager. 2 Stunden die schönsten deutschsprachigen Schlager. Schlager von früher, Schlager von heute. Musik, die gut tut. Jetzt schon. Viel Spass.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lieder klingt. Höre von fern, wie es singt. Bella, bella, bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Sieh den Lichterschein draußen auf dem Meer, ruhelos und klein, was kann das sein, was irrt dort spät nachts umher? Weißt du, was da fällt, was die Flut durchquert? Ungezählte Fischer, deren Lied von fern man hört. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lieder klingt. Hör von fern, bella, bella, bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich
She took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, "I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings." In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, "You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille." After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the barroom, rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her kept coming back time after time. "You picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. This time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy. You picked a fine time to leave me, Lucy.
SRF Musikwelle. Schön und gut.
Schau mich bitte nicht so an. Du weißt es ja, ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein.
mir dein zärtliches Lächeln verspricht, sollst du erst, wenn wir alleine sind, halten. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es doch, so ist la vie en rose. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es ja, ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein. Was mir dein zärtliches Lächeln verspricht, sollst du erst, wenn wir alleine sind, halten. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es doch, so ist la vie.
Thank you.
Das ist die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Marco Kalle. Beim Flugzeugabsturz im Westen Indiens sind nach neuesten Polizeiangaben mindestens 290 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche verletzte Personen wurden in Spitäler gebracht. Der indische Premierminister Narendra Modi sprach von einer Tragödie, die fassungslos mache. In dieser traurigen Stunde seien seine Gedanken bei allen Betroffenen. Auch das Schweizer Außendepartement kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer. Das Flugzeug des Typs Boeing 737 Dreamliner hätte heute Morgen von der Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat nach London fliegen sollen. Es stürzte aber kurz nach dem Start ab in ein bewohntes Gebiet. Unter den Todesopfern sind auch Anwohnerinnen und Anwohner. An Bord des Flugzeugs waren über 240 Personen. Laut der Fluggesellschaft handelt es sich um Menschen aus Indien, Großbritannien, Kanada und Portugal. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Schweizer Unternehmen sollen künftig offenlegen müssen, wem sie gehören. Dazu soll ein nationales Transparenzregister geschaffen werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat Ja gesagt zu einer entsprechenden Gesetzesvorlage. Das Register soll vor allem Strafverfolgungsbehörden helfen. Sie sollen so schneller feststellen können, wer tatsächlich hinter einer Firma steht. Damit soll Geldwäscherei bekämpft werden. Die Datenbank wird nicht öffentlich sein. Wegen Differenzen geht die Vorlage wieder zurück an den Ständerat. In Norwegen war die Polizei bis jetzt grundsätzlich nicht mit Schusswaffen bewaffnet, außer in speziellen Situationen. Das ändert sich nun. Im norwegischen Parlament hat eine Mehrheit dafür gestimmt, dass Polizei